stellt euch einmal vor, 2024 wäre so wie 2023. Nur mit viel mehr Liebe. Natürlich die gleiche Welt, die gleichen Menschen, die gleichen Herausforderungen. Und doch ganz anders, weil alles in Liebe würde passieren. Wenn alle Menschen viel mehr Liebe hätten und alles von der Liebe bestimmt wäre, wie viele Katastrophen würden uns erspart bleiben? Wie viel Schmerz, wie viel Leid? Wenn alles in Liebe würde passieren, oder? Wie viel mehr Freude, wie viel mehr Frieden hat das Leben zu bieten, wenn wir die Liebe, die Gott uns schenkt, in uns hinein haben und die können weitergeben. Davon redet das Jahreslos, wie es im 1. Korinther 16, Vers 14 aufgeschrieben ist, was heisst, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich vermute mal, wenn wir das so hören, dass das die Jahreslosung fürs 24 ist, also das ist nicht eine, die wir jetzt ganz persönlich für Krishona Hiwil gezogen haben, sondern das ist die, wo ein Komitee schon bereits vor 4 Jahren bestimmt hat, dass das Jahreslos fürs 2024 soll sein. Wenn wir das so hören, dann können wir dem, glaube ich, spontan einfach zustimmen und sagen, ja, mal, genau das wünsche ich mir. Das finden wir eine gute Jahreslosung. Hinter der können wir gehen dafür, wenn wir uns einsetzen. Eine schöne Vorstellung. Wer würde das nicht wählen? Doch ganz so romantisch und einfach gibt es die zusätzliche Liebesdosis nicht. Leider ist es nicht so, dass unser Leben auf einmal mit einem Schnipp total von dieser Liebe erfüllt ist und wir radikal verändert sind. Oder nur sehr, sehr selten. Es langt wahrscheinlich nicht, wenn wir die Jahreslosung irgendwie als Postkarte bei uns an den Spiegelschrank anhängen oder vielleicht als Hintergrundbild beim Laptop festlegen. Lasst uns darum heute miteinander anschauen, ein bisschen das Umfeld von diesem Feld und den Text nachher natürlich selber. Zuerst einmal, in welchem Buch steht es? Was sind die Umstände von diesem Brief gewesen? Was ist der Zusammenhang, in dem die Worte stehen? Und nachher dann natürlich der Fokus. Die wenigen Worte, die es sind, die nachher dann in ihrer Bedeutung anzuschauen. Im 1. Korintherbrief stehen die Worte, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heisst, die Empfänger von dem Brief, wo der Paulus geschrieben hat, die sind in Korinth. Korinth liegt 70 Kilometer westlich von Athen und die Bevölkerung von Athen hat sich im Jahr etwa 150 vor Christus gegen die Grossmacht Rom aufgelehnt und ist daraufhin von den Römern vollkommen zerstört worden. Die Bewohner sind umgebracht worden oder als Sklaven verkauft. 100 Jahre später ist dann der Julius Caesar gekommen, hat die Stadt wieder aufgebaut, zu neuem Leben erweckt und hat da die Aufbauarbeit vorantrieben. Weil Korinth ist eine ganz spannende Stadt, ein spannendes Gebiet. Es ist geografisch an einer besonderen Lage, verkehrstechnischer Knotenpunkt, wo sich Land- und Seeweg kreuzen. Es hat 2 Häfen und darum ist es ein idealer Standort für eine florierende Handelsstadt. Das hat natürlich auch der Julius Caesar gewusst, darum das Investment dort. Über der Stadt von Korinth ragt der Akrokorinth, das ist ein Hügel, auf dem sich dort mal der Tempel von der griechischen Liebensgöttin Aphrodite befunden hat. Dort sind etwa 1000 Dienerinnen, Priesterinnen im Tempelbereich gewesen, sogenannte Priesterinnen gewesen, weil der Tempelbereich ist eigentlich eher ein antikes Rotlichtmilieu gewesen. Man könnte sagen, Korinth zur Zeit von Paulus, wo er die Ziele geschrieben hat, also rund 55 nach Christus, ist so etwas wie die Langstrasse in Zürich vom antiken Griechenland gewesen. Die Umstände, der Neuaufbau von Korinth, hat natürlich dazu geführt, dass sich viele Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen in Korinth niederlassen haben. Sie haben dort den Handel gerochen, gesagt oder vermutet, da kann ich Geld machen in dieser Stadt, gut Geld zu verdienen. Und weil die Römer beim Wiederaufbau von dieser Stadt Menschen aus den verschiedenen Völkern in Korinth angesiedelt haben, hat es keine korinthische Identität gegeben. Also, wir sind Korinther, sondern das hat sich zuerst etablieren und zusammenfinden. Vielmehr ist Korinth so eine Multikulti-Stadt mit ihren eigenen Brüchen und Religionen. Und sie ist dann schnell zu einem wichtigen Zentrum für Handel wurde und auch für kulturelle und soziale Unterschiede bekannt. Die einen profitieren von den anderen und leider ist es doch so gewesen, dass trotz dem grossen Reichtum in dieser Stadt auch grosse soziale Unterschiede geherrscht haben. Die einen sind super reich gewesen und die anderen bettelarm. Es hat Grossgrundbesitzer gegeben und auf der anderen Seite haben wir Sklaven gehabt. Und zumindest in diesem Wirrwarr inne von dem Gewühl von Menschen mit ihren Lüsten und mit ihrem religiös-philosophischen Denken lebt die Gemeinde 55 Jahre nach Christus. Und das ist recht eine grosse christliche Gemeinde. Sie trifft sich in einem privaten Haus irgendwo am Stadtrand von Korinth. Und aus den verschiedenen Vierteln der Stadt kommen sie dort zusammen. Die Christen. Heidenchristen vor allem, aber es hat auch Judenchristen darunter. Menschen, die eigentlich unterschiedlicher nicht könnten sein. Die eine schwarz, der andere weiß. Afrikaner, Asiaten, Europäer. Alle mit ihrer eigenen Sprache, mit ihrer eigenen Hintergrundkultur und darüber hinaus mit ihren ganz unterschiedlichen christlichen Prägungen und ethischen Überzeugungen. Ja, und wenn wir das so hören, dass sie so zusammenleben, zum einen in Korinth und zum anderen nachher noch viel näher in der Gemeinde, dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass da irgendwie einmal ein bisschen muss oder Schwierigkeiten kann geben. Und das ist effektiv der Fall gewesen. Statt Einheit und Liebe hat eher Gleichgültigkeit und Überheblichkeit dominiert. Der Paulus, er schreibt, das habe ich zwei, drei Mal schon alten, glaube ich. Wir haben den geschichtlichen Hintergrund so ein bisschen angeschaut. Jetzt schauen wir die Gemeinde in Korinth selber an. Der Paulus schrieb den ersten Korintherbrief, weil ihm genau das zu Ohren gekommen ist, dass sie eben Schwierigkeiten haben, dass Gleichgültigkeit, dass Überheblichkeit herrscht, dass sie ganz verschiedene Themen, schwierige Themen zum Wälzen haben, wo sie nicht weiterkommen. Und mit seinen Zielen versucht er jetzt, den Konflikt von der jungen Gemeinde zu klären, weil die Gemeinde in Korinth, wo der Brief geschrieben worden ist, die ist erst etwa 5 Jahre alt. Und der Paulus kennt sie darum so gut, weil er sie selber gegründet hat. Die Schwierigkeiten, man würde es vielleicht vermuten, eher vermuten, sind so gesetzlicher Natur, also über die Bibel, wie muss man jetzt was genau auslegen und interpretieren. Das ist aber gar nicht das Thema gewesen bei den Korinther, sondern vielmehr das Gegenteil, nämlich die grosse Freiheit. Sie haben sich mega viel Freiheiten gegeben. Ihr Motto war, alles ist mir erlaubt. Und das zeigt sich unter anderem in Themen wie, warum soll ich meine sexuellen Bedürfnisse nicht befriedigen? Mache ich ja mit dem Essen und dem Trinken auch so. Warum soll ich kein Opferfleisch essen von dem Tempel, wo sie oben geopfert haben? Ich weiss ja, dass die Götter einen Weg nicht gibt. Oder warum soll ich eigentlich nicht meine Schwiegermutter heiraten? Einige langen sich jetzt an den Kopf und denken, um Himmels Willen. Mal, das sind so Themen gewesen, die in Korinth effektiv auf dem Ballett gewesen sind. Ja, und wenn wir das so lesen, erinnert uns die Beschreibung vielleicht auch ein bisschen an heute. Ich finde, der Brief ist unglaublich aktuell. Da trifft doch das eine und das andere auf unsere Zeit zu. Auf unsere Zeit, wo wir drin leben, auf unsere Zeit in der christlichen Gemeinde, auf unsere Zeit hier als Chishona Hivil. Es ist doch manchmal so, dass wir mit unseren Überzeugungen und unseren Prägungen aufeinanderprallen. Das manchmal auch um die Ohren schlägt, unsere Überzeugungen. Dass wir uns vielleicht da und dort auch abgrenzen. Dass wir in umstrittenen Themen uns verzetteln und dazu neigen, völlig zu vergessen, dass trotz all diesen Unterschieden etwas gibt, was uns eint. Nämlich der Glaube an Jesus Christus, an sein Leben, an sein Sterben, an seine Auferstehung. an das, was er für uns tun hat, aus lauter Liebe. Und der Paulus macht sich also gewaltige Sorgen um die Gemeinde. Sie liegt ihm am Herz natürlich, sie ist sozusagen sein Baby. Er hat sie gegründet. Doch die ganze Gemeinde steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Und genau darum kämpft der Paulus so leidenschaftlich um sie. Er schreibt, er argumentiert, er begründet, er versucht, die Christinnen und Christinnen in Korinth zu erklären, bevor ihr euch an euren Unterschiedlichkeiten aufreibt und nur noch das seht, was euch unterscheidet, schaut auf das, was euch verbindet. Denn im Kern gehört ihr trotz allen Unterschieden zusammen. Ihr gehört alle zum Leib von Jesus Christus. Das ist euer Fundament. Das treibt euch. Das, dort drauf, ist euer Haus gebaut, euer Gemeindehaus. Und so unterschiedlich ihr auch seid, Jesus ist es, der euch alle mit Gott versöhnt hat, der euch von aller Schuld befreit, der euch die vergibt und euch so liebt, egal wer auch immer ihr seid, woher ihr kommt, was euer Hintergrund ist. Und die Liebe von Jesus ist es, die euch verbindet, die euer Leben prägt und eigentlich aus jedem Knopfloch sollte strahlen. Das schreibt er in den 15. Kapitel von dem 1. Korintherbrief. Und dann zum Schluss, bevor er zu den Grüßen kommt, macht er eigentlich so eine Zusammenfassung über alles. Und dort heisst es: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und damit schließt sich ein erster Kreis und wir sind wieder beim Jahreslos 2024 angekommen. Das erste Mal, als ich das Jahreslos so durchgelesen habe, hat es mich total angesprochen. Genau das ist es doch, was die christliche Gemeinde braucht. Und auch unser Umfeld kann sehr gute Portion Liebe vertragen. Eine Welt, in der genau die Liebe, in einer Welt, wo genau diese Liebe gelebt würde, das wäre eine Welt vom Respekt, von der Gnade und vom Mitgefühl. Eine Welt, wo diese Liebe gelebt würde, in so einer Welt würde die Liebe zu Gott jeden Aspekt vom Leben durchdringen. Menschen würden danach streben, Gottes Wille zu tun. Die Welt wäre prägt von Selbstliebe und nicht selbstsüchtig, sondern erfüllt von der Liebe von Gott. Und sie würde auch dazu führen, dass Menschen grosszügig und liebevoll miteinander umgehen. In einer von bedingungslosen, Liebe prägten Welt würden Beziehungen von Respekt prägt, von Vergebung und von Verständnis. Konflikte würden nicht durch Hass, sondern durch Liebe überwunden werden. Menschen würden einander mit Würde und Freundlichkeit begegnen und die Bedürfnisse der Armen und Benachteiligten würden nicht übersehen, sondern mit Mitgefühl und praktischer Hilfe beantwortet. Das ist eine Welt, in der ich gerne leben würde. Oder eine Welt, in der ich mich gerne dafür investiere. Doch schon beim dritten Mal lesen hat mich dann ein mulmiges Gefühl beschlichen. Dann nämlich, wo ich darüber nachgedacht habe, was das wirklich alles bedeutet. Und ich merke, dass das bei der Umsetzung eine rechte Herausforderung kann werden. Zudem ist ja da noch das Wörtchen «Tue alles, was ihr tut, geschehe in Liebe». Und die Formulierung lässt es erahnen, der Schreiber hat da Befehlsform gewertet. Es ist also nicht so, dass es heisst nicht so, wenn du etwas tust, achte doch bitte darauf, wenn es möglich ist, dass es du in Liebe kannst tun. Sondern es heisst, hey, tu es in Liebe. Ausrufezeichen. Befehlsform. Alles, was wir tun, sollen wir in Liebe tun. Und da wird man ein bisschen schwindelig. Bei alles gibt es keine Ausnahmen. Da gehören die alltäglichen Handlungen dazu, zum Beispiel. Jede alltägliche Handlung, egal wie gross oder wie klein das sie ist, soll von dieser Liebe geprägt sein. Wenn du mit dem Akkuschrauber
eine Schraube in die Wand knallst, wenn du den Grünabfall zum Kompost bringst, wenn du Aufzüge machst, wenn du daheim am Stillen bist, wenn du die Kollekte hinten einleihst, wenn du am Arbeiten bist bei deiner Arbeitgeberin, wenn du einen Verkehrsbuß musst zahlen, weil du vielleicht zu nahe aufgefahren bist. Das Bild hat mir einfach gefallen, das habe ich bringen. Vor allem wegen mir, aber vielleicht findest du dich ja auch da drin. Ich will mir vornehmen, im neuen Jahr ein bisschen entspannter und liebevoller im Verkehr unterwegs zu sein. Und ich merke, es hat, wenn ihr den Unterschied nicht gemerkt habt, es hat da einen, der ein bisschen entspannt drin hockt, oder? Die anderen pfuttern alle. Und der einzige Unterschied, den ich aufmachen konnte, erstens, er hat da ein bisschen Liebe und er hat ein bisschen Abstand zum Vordermal an. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alltägliche Situationen, zahlt eure Bussen, füllt eure Steuererklärungen aus, alles in Liebe. Tun alles in Liebe, prägt auch unsere Entscheidungen und Prioritäten. In jedem Bereich von unserem Leben, sei es in der Berufswahl, in finanziellen Entscheidungen oder von, wie wir mit unserer Zeit umgehen, soll dem Leitprinzip der Liebe entspringen. Auch in der Kommunikation oder in Konflikt, unsere Worte, unsere Art zu kommunizieren, sollen von der Liebe geprägt sein. Das bedeutet auch, dass wir in unseren Gesprächen respektvoll, aufmerksam, einfühlsam und aufbauend sind. Auch in Konfliktsituationen soll die Liebe den Ton angeben. Konflikte können auf eine konstruktive und versöhnliche Art gelöst werden, wenn die Liebe, die da beschrieben ist, als Richtschnur für uns genommen wird, auch in unseren Reaktionen. Auch unsere Gedankenwelt wird von dieser Liebe geprägt sein. Die Liebe soll auch unser negatives Denken, unsere egoistischen Gedanken beeinflussen. Der Paulus ermutigt Christen zum Beispiel in Philippi mit folgenden Zielen. Denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Ja, unsere Gedanken sollen mitprägt werden. Und auch unsere Mission und unsere Evangelisation, unser missionarisches Handeln soll von der Liebe geprägt sein, soll die Liebe im Mittelpunkt haben. Unser Wunsch, anderen von Jesus zu erzählen, soll von dieser Liebe zu den Menschen und ihrem Wohl motiviert sein. Das im Jahreslos erwähnte Alles macht uns also deutlich, dass die Liebe nicht auf bestimmte Situationen begrenzt oder eingrenzt ist, sondern dass sie in jeder Facette von unserem Leben soll präsent sein. Das bringt natürlich dann das Zweite zur Frage, was ist das für eine Qualität der Liebe? Es ist nicht eine emotionale Regung, sondern eine Haltung, die unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln durchdringen soll. Die Liebe ist die Grundlage von unserem Leben. Die Liebe ist die Grundlage von unserem Glauben und der Motor für unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Mal schauen, genau. Und für den Paulus ist die Liebe wichtiger als der Glaube und die Hoffnung. Über allem sieht er die Liebe. Ohne die Liebe verliert alles seinen Wert. Und im griechischen Urtext, viele mögen es wahrscheinlich erahnen, steht da der Begriff Agape. Und die Bedeutung ist nicht die Liebe im Sinn von menschlicher Zuneigung, wie wir sie einander geben, wie wir sie unseren Kindern geben, wie wir sie unseren Eltern geben, sondern damit ist die göttliche Liebe beschrieben. Die Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Mehr noch, Gott ist die Liebe. Das ist sein Wesenszug, das ist sein Wesen. Wenn Gott selber Agape beschrieben ist, dann ist er in Person Liebe. Wir verstehen unter dem Begriff Liebe, wir Menschen verstehen eben die menschliche Zuneigung. Wir verstehen Emotionen, wir verstehen Erotik, wir verstehen Sympathie zu anderen Menschen oder Ähnliches. Aber die Agape-Liebe ist viel mehr. Und wenn Gottes Liebe mit dieser Gottes Wesen mit dieser Liebe umschrieben wird, geht es um eine übermenschliche, ja eben eine göttliche Zuwendung. Und die göttliche Liebe wird zum Beispiel im Heulied von der Liebe, im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel, wunderschön und gleichzeitig auch radikal beschrieben. Gerade am Anfang heißt es dort, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Wir merken, ohne die Liebe erstickt der Glaube. Die Liebe ist die Luft, die wir brauchen zum Schnaufen, die der Glaube braucht. Wir Menschen bekommen so eine Liebe nicht aus uns heraus an. Wir müssen sie und dürfen sie uns von Gott schenken lassen. Die Agape-Liebe ist eine einseitige, göttliche Entscheidung, alles zu geben, damit wir Menschen wieder in der Beziehung zu Gott kommen können. Die Agape-Liebe ist eine selbstlose, eine sich aufopfernde Liebe. Und ohne die überschwängliche Liebe von Gott zeigt sich darin, Gottes überschwängliche Liebe zeigt sich darin, dass Jesus sein Leben an unserer Stelle gelassen hat. Damit wir von der Sünde, von der Rebellion gegen Gott befreit sind. Es heisst ja auch im Johannes 3,16, wir sehen es da eingeblendet, wird die Liebe von Gott beschrieben in ihrem Kern. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie kann jetzt unser Herz mit dieser Liebe erfüllt werden? Antwort: Indem wir an Gott glauben, sein Geschenk von der Vergebung durch Jesus Christus annehmen, ihm vertrauen und ihm nachfolgen. So wird unser Herz mit dieser göttlichen Liebe erfüllt. Oder wie es der Paulus im Römerbrief schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und trotzdem ausgüssen ist die Agape-Liebe nicht ein Automatismus. Darum fordert Jesus seine Zuhörer auf. Und es wird uns Folgendes beschrieben, zu was wir aufgefordert sind. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Gott von ganzem Herzen zu lieben, in eine erste Stelle zu setzen, bedeutet eben, dass wir an der zweiten Stelle kommen. Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, Gott und seiner Sache absolute Priorität zu geben. Schauen wir mal den Dreiklang an, der da innen ist. Es geht nämlich darum, Gott zu lieben, mich zu lieben und den Nächsten zu lieben. Zuerst mal bedingt es, dass wir Gott lieben. In der Bibel wird uns immer wieder gesagt, dass Gott von seinem Wesen her Liebe ist. Die Liebe zu Gott drückt sich von unserer Seite her nicht nur in unserem Gebet und in der Anbetung aus, sondern auch in unserer Bereitschaft, das, was wir verstanden haben, umzusetzen, seinen Willen zu tun. Die Liebe zu Gott bedeutet, unser Herz für seine Führung aufzumachen, sein Wort zu hören und ihm zu folgen. Zweitens, die Liebe zu uns selber ist ebenso wichtig. In der Hektik von unserem Alltag vergessen wir manchmal, uns selber Liebe entgegenzubringen. Und die Selbstliebe, die Bibel lehrt, ist nicht eine egoistische Selbstsucht. Vielmehr verstehen wir uns als von Gott geliebte Menschen. Daraus schöpfen wir göttliche Identität, schöpfen wir Wertschätzung und Annahme. und als drittes die Liebe zu unseren Mitmenschen. Das können wir auch als einen bewussten Antitrend zu der heutigen Welt verstehen, wo doch oft von Egoismus, Gleichgültigkeit und Hass geprägt ist. Wir sind vielmehr aufgefordert, alles in der Liebe zu tun. Das schliesst eben ein, dass wir unsere Feinde lieben. Das schliesst ein, dass wir unsere Nächsten, unsere Nachbarn unterstützen, dass wir Bedürfnisse der Armen sehen und die Verlorenen suchen. Die Agape-Liebe umzusetzen ist keine einfache Aufgabe. Und wir müssen sie auch nicht aus uns selber produzieren. Für den Paulus nämlich ist klar, dass Gott die Quelle von dieser Liebe ist. Sie ist keine Fähigkeit, die von uns selber rauskommt, sondern es ist eine Energie, eine Kraft, die von außen her auf uns hineinwirkt, die durch uns durchfließt und wir wieder dürfen weitergeben. In einer Welt, die oft von Spaltung, Spannung, Streit und Hass geprägt ist, sind wir Christen aufgerufen, Brücken zu bauen und Einheit in der Liebe zu fördern. Lasst uns in diesem Jahr, im 24, zu Menschen und Botschafter von dieser göttlichen Agape-Liebe werden. Und in dieser Umsetzung könnte vielleicht ein hilfreicher Schlüssel darin liegen, dass wir uns mit dieser Herausforderung, mit dieser vielleicht auch Überforderung an Jesus wenden. Er selber sagt ja, dass wir ohne ihn nichts tun können. Doch wenn wir uns ihm hingeben und bei ihm bleiben oder in ihm bleiben, dann können wir viel Frucht bringen. Und eine der Früchte ist eben die Liebe. Und so wird die Herausforderung, wird die Befehlsform, die wir am Anfang mal festgestellt haben, auch zu einer Zusage. Wenn wir in Jesus Christus bleiben, also auf ihn und sein Wort hören und uns danach ausrichten, dann erleben wir, wie die göttliche Agape-Liebe all unser Denken und unser Tun prägt. Nicht, weil wir uns erfolgreich anstrengt haben, sondern weil es eine Frucht ist, die wir geschenkt bekommen haben. Möge Gottes Liebe, die grösser ist als alles, was wir uns vorstellen können, uns im Jahr 2024 leiten, stärken und erfüllen. Amen.